Freunde des gepflegten Podcasts, das war eine verdammt lange Winterpause, die wir da gemacht haben, Clemens, ja. Aber jetzt sind wir wieder da.
Wir sind back for good. Hallo erstmal im Jahr 2025.
Ja, wir hoffen, ihr seid gut reingestartet, wir auf jeden Fall. Und wir haben jetzt zu Beginn dieses kleinen, feinen Podcast-Jahres eine sehr interessante, sehr spannende Frau zu Gast, Clemens. Denn wir haben zu Gast Hanna Resch.
Die ist Journalistin und berichtet regelmäßig aus einem der Brennpunkte dieser Welt, aus der sogenannten MENA-Region, also dem Nahen Osten und Nordafrika, Nahen Mittleren Osten. Sie hat Arabistik und Politikwissenschaften studiert, teilweise auch im Libanon gelebt, in Israel und auch dort studiert und dann noch einen Master in London draufgesetzt am King's College in Terrorismus, Sicherheit und Gesellschaft. Also eine ganz breite Studienpalette erstmal abgedeckt. Danach ein Volontariat beim BR, also eine journalistische Ausbildung, und seitdem ist sie als freie Journalistin unterwegs, hauptsächlich für die ARD, unter anderem als Korrespondentin für Israel und Palästina. Und ich denke, ihr habt sie wahrscheinlich zum Beispiel in der Tagesschau oder den Tagesthemen gesehen, zumindest einen Bericht von ihr. Gerade war Hanna für ein paar Wochen in Syrien, direkt nach dem dortigen Umsturz, und hat auch von dort für das ZDF berichtet.
Genau, und dieses Gespräch, das wir mit Hanna geführt haben, ist wirklich sehr intensiv, deep, wie man neudeutsch sagt, denn Hanna gibt wirklich einen Blick hinter die Kulissen ihres journalistischen Alltags in diesen Krisen- und Kriegsgebieten. Es ist unglaublich, was sie erzählt, und deswegen hört unbedingt in diese Folge rein, wie Hanna da vor Ort arbeitet, was sie gesehen hat und wie sie vor allem auch damit umgeht, mit all diesen unfassbaren Bildern, mit denen sie da konfrontiert ist. Also eine wirklich sehr wertvolle, sehr, sehr gute Folge von Das versendet sich.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Wir erwischen dich unter dem Eindruck, dass du jetzt vor ein paar Tagen, kann man sagen, von Syrien zurückgekommen bist. Direkt nach dem dortigen Umsturz warst du da und hast auch von dort für das ZDF berichtet. Jetzt mal nutzen wir das gleich, wenn wir jemanden da haben. Wie geht's den Menschen dort gerade? Was ist dein Eindruck jetzt so ganz frisch?
Mein Eindruck war irgendwie wahnsinnig positiv, was irgendwie auch nach einem Jahr Berichterstattung hauptsächlich über Leid und Elend irgendwie wahnsinnig erleichternd irgendwie mal war. Und es war ein unheimlich historischer Moment, wo ich ja dabei sein durfte. Und das war was sehr Besonderes. Und die Leute, die ich alle getroffen habe, vor allem am Anfang, in den ersten Tagen, nachdem halt auch vor allem Damaskus gefallen ist, waren unfassbar erleichtert, einfach endlich befreit zu sein. Also man hat wirklich nur lächelnde Menschen quasi auf den Straßen erlebt. Diese Erleichterung, einfach endlich diese Freiheit zurückzuhaben, für die ja die Menschen seit Jahrzehnten, muss man sagen, eigentlich gekämpft haben. Das war schon Wahnsinn. Also natürlich sind auch viele Ängste da und viel auch Sorge davor, was jetzt die Zukunft bringt. Aber dieses Assad-Regime, das hat ja so viele Menschen zu Tode gefoltert, getötet, einfach ein komplettes Regime der Angst geschaffen, wo Menschen noch nicht mal sich getraut haben, mit ihrer besten Freundin einfach offen zu sprechen über Dinge, die in der Familie passieren, oder ihre Zukunftswünsche oder auch Ängste. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was es bedeutet, diese Nichtfreiheit zu haben und dann endlich diese Freiheit zu erleben. Das war für die Menschen einfach, glaube ich, unvorstellbar. Und das hat sehr angedauert. Und das war so mein Gefühl, wenn ich vor allem mit Leuten gesprochen habe, für diese Dankbarkeit und auch dieser Unglaube, dass jetzt wirklich frei sind. Das war so das, was ich hauptsächlich wahrgenommen habe. Aber natürlich auch sehr, sehr viel Leid, sehr viel Trauer, sehr viel Wut, die auch hochgekommen ist. Endlich konnten ja Menschen ihre Emotionen auch freien Lauf lassen, ne? Und es sind so viele Menschen getötet worden, so viele Menschen gefoltert worden. Das ist schon auch ein Land im Trauma. Und ja, wie es weitergeht, das weiß niemand so richtig. Viele blicken sehr hoffnungsvoll in die Zukunft, aber vor allem auch Minderheiten haben auch Angst davor, wie es jetzt weitergeht.
Wie schätzt du das ein, die aktuelle politische Diskussion, die ja hier in Deutschland gerade so im Gange ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass viele denken, ach ja, Mensch, in Syrien, Assad-Regime ist nicht mehr da. Da können ja jetzt eigentlich alle wieder nach Hause. Wie ist deine Einschätzung? Ich meine, du warst vor Ort, du kennst die Situation vor Ort, du hast mit den Menschen gesprochen. Ganz so einfach wird es wohl nicht sein.
Nee, ist es auch nicht. Und es war irgendwie sehr frustrierend auch zu beobachten, muss ich sagen. Also wenn man vor Ort ist und da sieht, wie die Menschen da wirklich, wirklich kämpfen, um ihr Leben teilweise, um alles, dann halt diese Debatten in Deutschland zu verfolgen, wo man sich echt denkt, oh, das geht so an der Realität vorbei. Man würde sich wünschen, dass Leute einfach erstmal versuchen, sich zu informieren, bevor sie irgendwie versuchen, ihre plötzlich und teilweise uninformierte Meinung irgendwie dann der anderen aufzudrücken. Also was ich erlebt habe, ist, wie gesagt, ein Land im Trauma und im Umbruch. Ich habe auch Stadtteile außerhalb Damaskus zum Beispiel besucht, die einfach nicht mehr existent sind. Also sie sind wirklich komplett ausradiert. Also das sind Trümmerfelder. Ne? Also ich bin mit einer Familie zum Beispiel zu ihrem ehemaligen Zuhause zurückgekehrt. Das erste Mal, dass sie wirklich auch zu diesen Ruinen zurückkehren konnten, wo die Mutter und der Sohn haben mich da durchgeführt und die Mutter hat sich dann immer wieder so ein bisschen quasi peinlich berührt umgedreht, hat gemeint, ah, es tut mir voll leid, Hannah, aber ich kann dir gerade nicht sagen, wo es ist. Ist das mein Haus? Ich weiß es nicht. Nee, das ist mein Haus, weil es nicht mehr erkennbar war. Also es gab keine, also die Kirche und da war auch eine Synagoge und so, die waren einfach komplett zerstört. Das heißt, also wirklich was glaube ich, keiner von uns sich vorstellen kann. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, die Syrer, die da geflohen sind, die können jetzt ja wieder zurückkehren, ist bei vielen, vielen Menschen die Frage, ja, wohin denn? Also nur weil jetzt Syrien wieder offen ist und Leute rein theoretisch wieder einreisen können, dann heißt es ja nicht, dass die da noch ein Zuhause haben. Sehr, sehr viele Menschen haben gar kein Zuhause mehr, haben auch keine Familie mehr, weil sie entweder getötet wurden oder weil sie eben im Ausland sich was aufgebaut haben. Es gibt für viele Menschen keinen Ort, an den sie zurückkehren können, obwohl wahnsinnig viele Menschen das vielleicht auch wollen. Und dann muss man sich auch vorstellen, ist dieses Land ja wirklich gerade am Anfang am Anfang nach dem Nichts. Es besteht ja gar nichts mehr. Klar versuchen irgendwie jetzt die aktuellen Machthaber da irgendwie die Institutionen, die vorher da waren, zu nutzen, um die auch wieder aufzubauen. Aber es ist ein Land, das gerade bei Null steht. Und dazu verlangen, dass jemand, der sich auch nach so vielen Jahren in Deutschland ja auch was aufgebaut hat und Deutschland ja auch teilweise viel gegeben hat, zum Beispiel jetzt einfach zurückkehren soll, ist, wie gesagt, einfach eine Diskussion, die absolut an der Realität vorbeigeht. Und dann gibt es ja auch viele Syrer, die sind zum Beispiel Christen oder Drusen oder gehören zu anderen religiösen Minderheiten, die zum Beispiel aktuell nicht zurückkehren wollen, weil sie halt nicht wissen, wie sich das entwickelt, weil die Angst schon da ist, dass vielleicht das Regime, das aktuell an der Macht ist, nicht seine Versprechen hält und eben nicht Minderheiten schützt, sondern eben eher in die Richtung eines islamistischen Regimes geht, was wir nicht wissen, was auch die Hoffnung ist, dass es nicht passiert, aber die Leute riskieren jetzt nicht, zurück in ein Land zu gehen, wo sie das eben nicht hundertprozentig sagen können. Also da sind so viele Faktoren, die es unmöglich machen, finde ich, so eine Entscheidung für eine Person jetzt einfach von heute auf morgen zu treffen. Und für manche Personen ist es tatsächlich auch einfach physisch und körperlich und wegen den Bedingungen vor Ort einfach gar nicht möglich, zurückzukehren.
Und du hast ja auch was mitgebracht sozusagen. Also ich habe das so ein bisschen bei Instagram beobachtet. Ich glaube, ihr habt lange versucht, irgendwie so auch Internetverbindungen zu kriegen und der Schnitt natürlich und so weiter. Du hast, glaube ich, fürs Auslandsjournal vom ZDF ein Stück gemacht, also ein langes Stück über die Flucht aus diesem berüchtigten Gefängnis, was es da in Syrien gab, wo Assad eben ja Leute reingesteckt hat, ein Riesending, gefoltert, jahrelang sind die dahin vegetiert. Erzähl mal kurz, wie war das, die ganzen Produktionsbedingungen und so?
Ja, war echt heftig, also vor allem natürlich das auch mitzuerleben. Wir haben eine Mutter und ihren Sohn begleitet, also beziehungsweise vor allem eine Mutter, die halt beide Söhne verloren hat, deren beide Söhne wurden quasi entführt oder gefangen genommen, eben ohne Begründung. Das war eben unter dem Assad-Regime, war das gang und gäbe, dass Leute einfach nur um der Bevölkerung quasi Angst und Schrecken einzujagen, einfach Leute von der Straße weggeklaut wurden im Endeffekt unter den skurrilsten Begründungen. Es gab dann auch keine Gerichtsverfahren und so weiter. Und zwei ihrer Söhne waren eben darunter. Und der eine Sohn ist dann tatsächlich freigekommen, als Damaskus befreit wurde, nach Jahren und sie wusste eben auch gar nicht mehr, ob der noch lebt. Und der zweite Sohn, den hat sie dann eben weiter gesucht. Und da haben wir sie begleitet und das war schon, alleine dieser Dreh war schon relativ heftig, weil man ist dann natürlich sehr nah dran. Die Leute suchen dann wirklich durch Leichen, die dann auch aus diesen Gefängnissen, also Sednaya ist das größte Gefängnis, in dem wir dann waren. Aber es ist nicht das einzige, es gibt Dutzende und Aberdutzende von diesen Foltergefängnissen in ganz Syrien. Und da wurden viele Leichen gefunden und die wurden in Krankenhäuser gebracht. Und dann sieht man echt diese Familienangehörigen, die durch die Leichen im Endeffekt durchsuchen und schauen, ist ihr Sohn damit dabei? Also wirklich sowas, was man, also absolut unvorstellbar und schrecklich. Und dann sind wir mit, also als die Mutter eben in den Krankenhäusern keine Spur nach ihrem Sohn gefunden hat, hat sie sich eben entschieden, in dieses Gefängnis zurückzukehren, wo sie denkt, dass eben ihr Sohn gefangen gehalten wurde. Und da wurde auch eben ihr zweiter Sohn gefangen gehalten, der ja freigekommen ist. Und der hat sich dann entschieden, mit ihr mitzugehen. Nach 4 Tagen, also wurde erst 4 Tage vorher befreit und ist mitgegangen. Und da dann durch dieses Gefängnis zu laufen war, ja, ist wie so ein schrecklicher Albtraum. Also ich meine, wir wissen das ja schon lange, dass in Syrien diese Folter und diese Gefängnisse, dass das da war. Aber ich glaube ehrlicherweise auch, dass in Europa das auch viel verdrängt wurde. Also, dass wir irgendwie das Ausmaß dessen irgendwie vielleicht auch gar nicht so sehen wollten oder nicht so in unseren Köpfen halten wollten. Und es war schon Wahnsinn, irgendwie das nochmal so zu sehen. Und dann haben wir diesen Film eben in sehr, sehr kurzer Zeit zusammenschneiden müssen. Und das waren echt schwierige Bedingungen, sagen wir mal so. Also, mein Rechner ist dann abgekratzt, muss ich sagen. Das heißt, wir mussten dann uns einen externen Rechner dazu buchen. Das ist super schwierig, weil in Syrien sind seit ja sehr, sehr vielen Jahren eigentlich keine neuen technischen Produkte mehr ins Land gekommen. Das heißt, es gibt keine modernen, tollen Rechner mit wahnsinnig viel Arbeitsspeicher und mit denen man dann HD-Material leicht schneiden könnte. Das heißt, wir haben auf einem Rechner geschnitten, der eigentlich gar nicht in der Lage war, unser Material wirklich zu verarbeiten. Und dann kam dazu, dass es eben auch fast keine Heizungen gibt in Syrien. Mhm. Also es wird alles immer mit so Ölheizungen werden dann geheizt, aber es gibt nicht viel Öl. Das heißt, in unserem Fall haben wir einfach gefroren. In Syrien auch im Winter ist es kalt, es hat dann um die 5 Grad oder so. Und dann das größte Problem ist das Internet. In ganz Syrien ist die Internetverbindung extrem, extrem schlecht. Das heißt, alles, was dann Video-Upload und Download angeht, ist wirklich eine Katastrophe. Also wir haben für den Download von, ich glaube, das waren 2 Gigabyte, haben wir 3 Stunden gebraucht und haben dann abgebrochen, weil wir gemerkt haben, das wird nicht klappen. Und wenn man schon beim Download von 2 Gigabyte scheitert, dann ist die Frage, wie sollen wir ein Projekt, das am Ende ja mindestens 10 bis 15 Gigabyte hat, wie sollen wir das denn hochladen? Und wir sind daran gescheitert. Also es wäre für uns eigentlich am Endeffekt unmöglich gewesen, das Projekt dann am Ende hochzuladen. Obwohl wir haben uns dann 2 SIM-Karten nochmal extra gekauft, syrische, und haben uns das Maximum an Gigabyte draufgeladen, was ging. Also haben richtig Geld in die Hand, also für syrische Verhältnisse richtig viel Geld in die Hand genommen und haben versucht, über die Handy-Daten dann quasi das hochzuladen. Aber es war unmöglich. Und dann hatten wir das Glück, dass das ZDF halt vor Ort eine Live-View vor Ort hatte, also diesen Rucksack, in den 6 bis 8 SIM-Karten gesteckt werden und die quasi eine Live-Übertragung in die Sendehäuser übertragen können und ermöglichen. Das ist das, worüber auch die meisten Korrespondenten und Korrespondentinnen ja auch live schalten. Und über diesen Rucksack quasi haben wir es dann geschafft, das Material vom Team vor Ort, also in Damaskus vom ZDF, das dann ins Senderhaus ZDF quasi zu übertragen, live. Genau. Und da hatten wir Glück, weil wir es 2-mal gemacht haben, weil das wird quasi, wie gesagt, Live-View gemacht, also live, man spielt das Stück ab und das wird dann aufgezeichnet in Deutschland.
Und also man muss die halbe Stunde dann halt auch warten, ne?
Genau,
also
wir saßen dann da und haben ein bisschen Kaffee getrunken, um 3 oder 4 Uhr in der Früh, glaube ich, war das, weil wir eh schon die Deadline stark gerissen hatten. Und dann das Problem war, dass der Schaltraum, der normalerweise das ja aufzeichnet, in Deutschland ja nicht mehr besetzt ist um 3 Uhr in der Früh. Das heißt, wir wussten nicht, ist es technisch in Ordnung? Also gab es dann zum Beispiel Dropouts, nennt man das. Also ist dann irgendwann vielleicht doch die Internetverbindung nicht stark genug gewesen und dann hast du ein Schwarzbild plötzlich im Bild. Und all das konnten wir ja nicht überprüfen. Also haben wir das Ganze zweimal gemacht. Also wir haben einmal die 30 Minuten einfach durchspielen lassen und dann nochmal. In der Hoffnung, dass wenn es Dropouts gab, die nicht zum selben Zeitpunkt passiert sind im Film. Und das war unser großes Glück, weil es gab tatsächlich, am nächsten Tag haben wir das von der Redaktion in Deutschland erfahren, es gab tatsächlich 3 bis 4 Dropouts und die konnten sie dann die Stellen quasi von den beiden Versionen so zusammenschneiden, dass am Ende ein Film ohne Schwarzbild quasi dann tatsächlich gesendet werden konnte.
Ja. Krass. Und es ist jetzt in der ZDF-Mediathek. Also genau. Wir werden es natürlich in die Shownotes packen, dieses Stück von dir, ohne Dropouts, in voller Länge.
Genau. Aber Hanna, also ist ja unheimlich beeindruckend, was du erzählst, weil wir als Zuschauer haben ja gar keine Ahnung wirklich, unter welchen Bedingungen ihr da arbeiten müsst und wie diese Stücke dann entstehen. Aber was du vorhin eben gesagt hast, die Begleitung eben der Mutter auf der Suche nach ihrem Sohn, du bist Journalistin, ich bin auch Journalistin und es gibt ja so diese, ja, wir brauchen eine journalistische Distanz irgendwo auch für unsere Arbeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in solchen Situationen, wo man so viel menschliches Leid erlebt, so viel Trauer, so viel Kummer, dass es auch unheimlich schwer ist. Und das, also, dass ich mir vorstellen kann auch, dass man da mal das Bedürfnis hat, jemanden in den Arm zu nehmen oder zu trösten. Wie gehst du damit um?
Ja, es ist irgendwie so ganz anders als das Arbeiten, das man aus Deutschland gewohnt ist, auf jeden Fall. Auch zum Beispiel alleine, dass man dann ins Krankenhaus einfach reingeht, ne, und einfach dreht, ohne eine Drehgenehmigung, ohne vorher quasi auch nachzufragen, hey, ist das für alle hier in Ordnung? Aber das ist so in diesen Krisensituationen, also funktionieren Menschen einfach und Leute wollen auch, dass Menschen sehen, was ihnen zugestoßen ist. Und da fragt man dann natürlich vorher nach, ist das für dich in Ordnung? Aber eigentlich also ich habe das oft erlebt, dass wenn man danach fragt und dann am Anfang war ich halt extra vorsichtig, vor allem, weil es ja wirklich traumatische Situationen teilweise für die Menschen sind. Ich habe dann gesagt, hey, ist das wirklich in Ordnung? Ich will nicht, ne? Also ich will dich dazu nichts drängen. Und die waren immer komplett verständnislos, weil sie gesagt haben, hey, natürlich, das muss für alle Menschen sichtbar gemacht werden. Siehst du, was uns hier zugestoßen ist? Also ich meine, man kennt ja auch teilweise die Bilder zum Beispiel aus Gaza, wo Leute ja wirklich ihre Kinder, die, ja, ich muss das jetzt so dramatisch sagen, aber zerfetzt sind, quasi in die Kamera halten. So, was für uns Zuschauende ja so komisch und so schwer zu nachvollziehen und so ist. Aber ich glaube, in diesen unendlich traumatischen Situationen, die da teilweise passieren, ist das Einzige an Hoffnung, das die Menschen oft haben, ist zu sagen, okay, das ist so eine krasse Ungerechtigkeit passiert. Das Einzige, was mir Macht gibt oder das Gefühl von Kontrolle, ist, dass ich das erzählen kann. Und das funktioniert dann quasi, das funktioniert dann eigentlich teilweise sehr schnell. Die sagen, ja, okay, komm mit, ich zeig dir das, du bist einfach mit dran, du begleitest und bist dann in Situationen dabei, die in Deutschland eben, wie gesagt, undenkbar wären. Dass du dann dabei bist, wie die durch Leichen durchsuchen, das ist unvorstellbar. Aber vor Ort ist es dann so und die Leute vor Ort sind ja auch im Krisenmodus. Also auch die sind teilweise relativ unemotional für das, was da passiert. Das ist nicht, weil sie nicht Emotionen natürlich haben, sondern weil sie funktionieren müssen. Und weil diese Geschehnisse, die da auf sie einprasseln, eigentlich für den Menschen, glaube ich, nicht verkraftbar sind, wenn man nicht weiter funktioniert. So. Und ich persönlich schalte dann auch oft in diesen Modus. Also es bringt ja dann nichts, wenn ich total betroffen bin und dann dastehe und weine. Das wäre, glaube ich, für niemanden hilfreich, weder für meinen Job, aber vor allem auch nicht für die Personen. Also ich glaube, stark sein ist dann in diesen Situationen eigentlich das Wichtigste. Und natürlich, wenn ich merke, ich kann irgendwie in der Situation auch unterstützen, dann lege ich auch meine Kamera weg und mache das auch. Also es gab eine Situation, wo die Mutter eben jetzt aus dieser Geschichte, eben diese syrische Mutter ist dann zusammengebrochen. Also es war das letzte Krankenhaus. Sie haben nichts gefunden von dem Sohn und die war komplett übermüdet, komplett fertig und die hatte dann auch einen Kreislaufkollaps. Also die ist dann wirklich in Ohnmacht gefallen kurz. Natürlich sind alle Leute hin und haben eh schon geholfen, aber ich bin dann halt sofort irgendwo zu einem kleinen Laden und habe halt Wasser gekauft und irgendwie so ein paar Süßigkeiten, irgendwas Zuckriges und dann haben wir uns erstmal in Ruhe hingesetzt und haben irgendwie versucht zu schauen, wie geht's ihr, also müssen wir sie irgendwie vielleicht auch zum Arzt bringen und so weiter. Klar, also da unterbricht man seine Arbeit natürlich. Also das ist schon was anderes. Und wenn es ist, natürlich nimmt man dann eine Person auch in den Arm. Aber ich versuche schon auch diese journalistische Distanz trotzdem zu wahren, weil man muss wirklich aufpassen, dass man auch nicht das falsche Bild vermittelt und sagt, ich bin jetzt die Helferin. Sondern ich bin immer sehr klar, dass ich formuliere, was ich mache. Nämlich, dass ich das dokumentiere und wenn die Person damit einverstanden ist, dann ist das auch gut. Und das heißt nicht, dass ich unmenschlich bin oder dann mir das alles komplett egal ist oder ich keine Empathie zeige, im Gegenteil. Aber es heißt auch, ich setze bis zu einem gewissen Grad Grenzen, weil sonst würde das einfach nicht funktionieren. Weil im schlimmsten Fall haben die Leute dann Hoffnungen, die ich ja gar nicht erfüllen kann am Ende. Ich bin dann halt auch nach ein paar Tagen ja auch wieder weg und würde dann ja auch als Bezugsperson, zum Beispiel als emotionaler Support, ja einfach plötzlich wieder wegfallen. Genauso wie ich nicht für jede Person, die ich begleite, irgendwie ja weitere Hilfe irgendwie organisieren kann. Das würde einfach den Rahmen für mich teilweise sprengen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht, wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt, irgendwie auch Kontakte vermittle oder so natürlich. Also man ist ja auch Mensch in der Situation. Ja.
Aber gibt es dann so Situationen, wo du dann quasi im Nachhinein, also wenn du wieder zu Hause bist oder in Sicherheit bist, wo dich da dann wieder was packt, was du gesehen hast von diesen krassen Eindrücken? Oder passiert das eigentlich dann nicht so? Weil
Also es gibt schon Bilder, die einem, glaube ich, die einen nie verlassen werden, sagen wir mal so. Und die ploppen dann in den komischsten Momenten irgendwie so im Kopf auf. Das kenne ich schon. Aber ansonsten, glaube ich, ist es sehr wichtig, auch einfach immer in der Situation sich die Zeit dann am Abend zu nehmen oder dann am nächsten Morgen oder bevor man dann auch nach Deutschland zurückkehrt, zu debriefen. Also dann mit den Kollegen und den Kolleginnen. Und das ist mein großer Vorteil, dass ich ja eigentlich fast immer im Team arbeite als Fernsehjournalistin, das Ganze durchzusprechen und zu sagen, wie geht's einem eigentlich? Und das eben nicht komplett unverarbeitet mit nach Hause zu nehmen. Weil ich glaube, sonst würde das ein Problem werden. Aber dadurch, dass ich eben mit meinen Kollegen und Kolleginnen vor Ort das dann immer schon ganz gut durchspreche, geht das bei mir eigentlich voll gut. Aber es gibt schon so Sachen, wie zum Beispiel mein einer Kollege, der mit mir da jetzt auch vor Ort gedreht hat in Syrien, Mohammed, der hat Kamera auch gemacht, als wir da in diesem Leichenhaus waren. Und der hatte keine Maske und keinen Schal. Und ich hatte halt Gott sei Dank eine Maske einstecken, die habe ich mir halt aufgesetzt, weil der Geruch war schon sehr, sehr heavy, weil das waren ja keine frischen Leichen, ne? Und der zum Beispiel, der hat bis heute das Problem, der kann das Material eigentlich nicht anschauen, weil sofort dieser Geruch von den Leichen halt total heftig bei ihm hochkommt und er dann immer so eine Übelkeit bekommt. Also das sind dann auch gar nicht unbedingt Bilder, sondern es können Gerüche sein, es können Geräusche sein und bei jedem, glaube ich, ist das sehr anders. Ich persönlich, ich weiß nicht warum, aber die Coping-Mechanismen, die ich mir so zurechtgelegt habe, die funktionieren bei mir sehr gut. Also ich habe jetzt keine Probleme damit. So ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Abstand, auch eben durch die Kamera immer schauen zu können. Ich filme ja oft auch selber, das dann irgendwie einfach hilft. Ja.
Würden Leute wie du Unterstützung auch bekommen bei so einer Verarbeitung? Ja. Also ja. Weil ja ganz ja. Ehrlich, also das ist ja das so krasse Sachen.
Ja, also ich habe ein Jahr lang habe ich ja im ARD-Studio Tel Aviv auch als Korrespondentin mitgeholfen. Und da wurde uns von Anfang an, ich glaube sogar bei Abflug, also ich glaube immer am 10. Oktober, also 3 Tage, glaube ich, nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker, glaube ich, bin ich hingeflogen. Und da, glaube ich, war die E-Mail schon in meiner Inbox vom Bayerischen Rundfunk mit einem Hilfsangebot von einer Psychotherapeutin und von so einem Krisennetzwerk, wo man sich hinmelden kann, wenn es einem nicht gut geht. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also das haben schon viele Sender, glaube ich, mittlerweile auf dem Schirm. Und das ist ja bei ganz vielen, in ganz vielen Fällen irgendwie, braucht man sowas, ne? Also wenn es jetzt um die Ukraine geht, wenn es irgendwie um, keine Ahnung, zum Beispiel auch das Erdbeben damals in der Türkei geht. Also ich glaube, da sind ganz viele Situationen, wo das echt gut ist, so ein Netzwerk zu haben. Und ich glaube, es ist auch wirklich professionell, sowas dann in Anspruch zu nehmen. Also auch wenn es einem nicht schlecht geht und wenn man eigentlich gut klarkommt, ist es, glaube ich, super wichtig, immer mal wieder dann so ein Gespräch zu führen mit einer professionellen Person, um eben zu verhindern, dass es dann plötzlich in unerwarteten Momenten dann doch irgendwie hochploppt. Und wir sind, wie gesagt, ich finde es professionell, weil am Ende wollen wir ja unseren Job bestmöglichst machen. Und das können wir nicht, wenn wir nicht psychisch auch bis zu einem gewissen Grad stabil sind.
Handwerk.
Gerade eben gesagt, ihr wollt den Job bestmöglich machen und ich finde und ich glaube, der Clemens auch und ganz viele, die uns zuhören, dass ihr den Job sensationell gut macht. Du hast das journalistische Handwerk gelernt, auch beim BR. Und dennoch bist du jetzt eben in Gegenden unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob man sich darauf vorbereiten kann. Also vor Ort das journalistische Handwerk einzusetzen, zu recherchieren, zu gucken, welche Information ist wirklich wahr, auf was kann ich mich verlassen. Wie gehst du denn da vor Ort, wo so viel Chaos ist, so viel, ja, wie du vorhin gesagt hast, Trümmerfeld. Also wie sieht denn dein journalistischer Alltag da auch aus?
Das ist eine ganz schwere Frage, weil es gibt keinen Alltag. Also in Tel Aviv zum Beispiel, im ARD-Studio der ARD, da gab es vielleicht so ein bisschen sowas wie einen Alltag. Da steht man irgendwie, weiß ich nicht, um 8 Uhr oder 7 Uhr auf, dann checkt man halt einfach schon mal die ganzen Nachrichtenagenturen, was haben die denn heute Nacht noch alles geschrieben. Man ist halt immer und also wirklich gefühlt minütlich halt up to date, weil wir müssten ja im Notfall quasi live schalten und Updates geben. Und dann wird, weiß nicht, dann hat man die ersten Telefonate mit Tagesschau, Tagesthemen und so weiter, vielleicht so um 9 Uhr in der Früh, wo die dann sagen, hey, hört mal, das fänden wir für heute spannend. Und dann weiß man teilweise schon, dass man heute noch eine Tagesschau für die 5 Uhr und die 8 Uhr, also 20 Uhr, und für Tagesthemen hat. Teilweise weiß man aber auch gar nichts. Und dann startet man einfach so in den Tag hinein, recherchiert, wenn man einen freien Tag hat, in dem Sinne, dass eben jetzt noch nichts geplant ist, programmtechnisch, dann versucht man vielleicht eine längere Recherche mal anzugehen, Themen auch vorzuschlagen, das geht ja auch. Und dann fährt man vielleicht raus auf Dreh, also fährt vielleicht 1-2 Stunden irgendwo hin, dreht mit Protagonisten, kommt wieder nach Hause, spielt das Material ein, schneidet das, dann wird es eventuell noch am selben Tag eben veröffentlicht, eben in der Tagesschau zum Beispiel oder für den nächsten Tag im Morgenmagazin. Vielleicht hat man zwischendurch noch Live-Schalten. Das kommt halt total drauf an. Es gibt aber auch Tage, da hat man einfach frei, kompletten Leerlauf. Und ich habe zumindest im letzten Jahr in Israel und Palästina gelernt, diese Tage muss man nutzen. Weil man sitzt dann manchmal so ein bisschen da und denkt sich, ich muss jetzt ja irgendwas tun. Aber nein, das sind die Tage, an denen man einfach dankbar sein kann, dass mal nichts passiert und man ein ganz ausgiebiges Frühstück macht, sich vielleicht mal was vorkocht für die nächsten Tage, einfach mal entspannt und durchatmet, weil die nächsten Tage, wo man dann vielleicht 3-4 Tage gar nicht mehr irgendwie zum Kochen, Wäsche waschen oder sonst irgendwas kommt, die sind meistens leider nicht weit entfernt. Und wenn ich jetzt als Freie unterwegs bin, eben jetzt sowas wie Syrien oder so, das ist wirklich, da ist so wenig, also das ist komplett unvorhersehbar. Also ich bin ja auch nach Syrien geflogen, da wusste ich noch nicht mal, für wen ich das am Ende dann produziere. Ne? Also da weiß ich noch teilweise ja noch nicht mal, wird das ein 20-Minüter, wird das ein 10-Minüter, mache ich daraus ein Radio-Feature, mache ich. Also da bin ich teilweise ja komplett blind. Produktionstechnisch. Das ist natürlich jetzt als Korrespondentin was ganz, ganz anderes. Und da, was ich daran halt total liebe, ist, dass man so ein bisschen, ja, man kann mit dem Flow gehen. Das heißt, man kann sich treiben lassen, man kann mit Leuten sprechen und man findet dadurch halt teilweise auch die besten Geschichten. Und und dann guckt man, wo ein die Reise so hintreibt. Und ich für mich habe halt so ein bisschen diese Lösung gefunden. Ich habe in München quasi meine Homebase und es funktioniert für mich halt sehr, sehr gut, dass ich immer wieder dahin zurückkehre. Hier habe ich Familie, Freunde, mein soziales Umfeld und dann bin ich halt mal für 2 Wochen weg, mal für 6 Wochen, aber ich komme immer wieder nach Hause und da lade ich dann wieder meine Batterien auf. Und auch wenn ich dann teilweise mal 2-3 Wochen habe, wo ich eben gar nicht weiß, wo ich am nächsten Tag sein werde und wie es weitergeht, bringt das für mich irgendwie so eine bis gewisse Ruhe und Routine und Alltag in großen Anführungsstrichlein irgendwie rein. Ja.
Krass. Also jetzt, um noch einmal auf das Syrien zurückzukommen, weil du gesagt hast, man ist auch produktionstechnisch blind. Klar, wenn du in Tel Aviv bist bei der ARD, da ist irgendwie alles am Start, kann ich mir vorstellen, Kameramänner, genau. Cutter und so weiter. Jetzt in Syrien, wie hast du die Jungs gefunden, die mit dir das gemacht haben?
Ja, ich habe halt, also in dem Fall war einfach, ich habe einen libanesischen Kumpel, den ich einfach schon seit sehr, sehr vielen Jahren kenne. Ich habe ja in Beirut auch studiert und der ist ein wahnsinnig guter Freund von mir und der ist ein toller, wirklich fantastischer Kameramann und Cutter. Und da war klar, als Syrien passiert ist quasi, war das die erste Person, an die ich gedacht habe. Und dann rufe ich den halt an und sage, hey Mohammed, hast du Zeit? Und in dem Fall hatte er halt Zeit. Klasse. Und so hat man ja sein Netzwerk irgendwie überall auf der Welt so ein bisschen. Also bei mir natürlich mit Schwerpunkt Nahe Mittlerer Osten. Es gibt aber auch Kollegen und Kolleginnen, die, klar, die sind dann quasi darauf angewiesen, dass ihnen auch die Produktionsfirmen in Deutschland oder so zum Beispiel jemanden zur Verfügung stellen. Dann nimmt man vielleicht auch einen deutschen Kamerakollegen zum Beispiel mit. Ich habe zum Beispiel jetzt, nachdem ich zurückgekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, war mir einen richtig guten Laptop zu kaufen, der schnittfähig ist, damit ich halt nächstes Mal nicht die Situation habe, dass ich dann vor Ort angewiesen darauf bin, dass ich mir Schnittequipment irgendwie in Syrien suchen muss innerhalb von einem halben Tag, sondern dass ich dann einfach auf meinem Laptop schneiden kann. Ich bin am Überlegen, ob ich mir einen Starlink zulege. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber als Freie muss man sich überlegen, wie viel Equipment lege ich mir quasi an, damit ich wirklich komplett frei und super schnell agieren kann. Und das, glaube ich, ist eine totale Geschmacksfrage. Also es gibt auch viele Leute, die sagen würden, warum soll ich mir einen teuren Schnittlaptop kaufen? Ich bin Autorin. Wieso soll ich dieses Investment machen? Die nehmen sich dann vielleicht eher einen Laptop von der Produktionsfirma dann mit, die ja eigentlich auch dafür zuständig sind, Equipment zur Verfügung zu stellen. Oder sie sagen halt, sie gehen das Risiko gar nicht erst ein, bevor sie quasi nicht fix was verkauft haben und dann eben sich auf ein Netzwerk wie von der ARD oder von anderen Sendern halt verlassen zu können, dass sie dann da gar nicht hingehen, bevor sie das nicht fix wissen. Ich glaube, da gibt es so viele Modelle, das ist ganz, ganz, ja, das hängt extrem, glaube ich, von auch der eigenen Persönlichkeit und den eigenen Vorzügen irgendwie ab.
Also ich glaube, man hört so ein bisschen raus, Katja, die Hanna ist recht flexibel.
Ich glaube, das muss man sein. Sonst
Das kann man so. Also sie sind also sehr, sehr flexibel, ja. In so einem Bewerbungsgespräch. Ja, das geht ja wirklich nicht anders. Also das hört sich schon sehr wild an, muss ich sagen. Also und ich finde es auch cool, dass du das zum Beispiel bei Instagram lässt du da manchmal auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie das halt, wo du dann frierend in Syrien sitzt und wartest, dass jetzt irgendwie das Internet mal macht oder so. Das
ist ja, ich muss auch gestehen, da war mir auch ein bisschen langweilig, weil wir haben teilweise 2 Stunden lang auf den Bildschirm gestarrt und gewartet, ob es jetzt hochlädt oder nicht, und hatte ich nicht viel Besseres zu tun.
Ja, das stimmt.
Aber ja.
Wenn du jetzt als Korrespondentin im Einsatz bist, stelle ich mir das sehr herausfordernd vor, diese inhaltlich komplexe Lage so runterzubrechen, dass es in 30 Sekunden, eine Minute, wie lang auch immer die Schalte ist, passt. Wie machst du das? Weil es ist ja wirklich nicht einfach.
Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sein, ich mag es gar nicht.
Okay.
Hannah gesteht.
Nein, ich finde es irgendwie, ach Gott, ich finde es so. Es ist doch eigentlich unmöglich. Punkt. Mhm. So.
Ja.
Und dann ist die Frage, wie gut macht man das Unmögliche? Und das ist halt ein wahnsinniger Stressfaktor. Also ich weiß für mich zum Beispiel, dass ich glaube, es ist nie befriedigend, eine Nachricht in 30 Sekunden oder in einer Minute zu veröffentlichen. Ich bin nie zufrieden. Also ich schaue da nie drauf und denke mir, ja, genau, sondern ich denke mir immer, ja, okay, da fehlt das und das und das und das fehlt auch noch und eigentlich ist es gerade komplett verkürzt, aber zumindest das, was unbedingt sein muss, ist drin und ich habe es vielleicht auch noch so formuliert, dass es Leute verstehen. Es ist wahnsinnig herausfordernd und ja, ich glaube, es ist eine Übungssache, also vor allem in der Geschwindigkeit, man wird halt irgendwann schneller, man wird routinierter. Und ich glaube, was ich halt immer versuche, auch nicht zu vergessen, ist halt, ich stelle mir immer meine kleine Schwester vor, die jetzt einfach noch sehr jung ist und die auch nicht so jetzt Nachrichten verfolgt oder so. Ich stelle mir immer vor, ich versuche es ihr zu erklären, weil wenn sie es versteht, dann glaube ich, ist schon mal ein guter Punkt. Aber auch das schaffe ich oft nicht, weil man teilweise auch einfach ja die Hintergrundinformationen, die wichtig wären, um sowas wirklich zu verstehen, für dieses halt dann kein Platz. Es ist eine Abwägungssache und ich, ich, ja, jedes Mal wieder stehe ich da vor einer Herausforderung und denke mir, was machen wir hier eigentlich? aber irgendwie kriegt man es ja dann immer hin. Die Frage ist, wie gut.
Ist es dann, also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so Sachen mache, aber bei mir ist natürlich eine ganz andere Grundsituation, da hilft manchmal so jemand von außen, der dann sagt so, ey, mach mal das, kürz mal das, das ist interessant. Was ist dann deine Strategie bei sowas? Also ich meine zum Beispiel in Tel Aviv seid ihr ja mehrere Leute zum Beispiel. Mhm. Da kann man dann mal dem Kollegen, der Kollegin das zeigen und sagen, hier, was würdest du machen oder was würdest du kürzen?
Ja. Also das machen wir auch. Also manchmal ist die Zeit einfach ehrlich gesagt gar nicht da.
Ja.
Aber wenn die Zeit da ist, dann schauen wir uns immer gegenseitig drüber. Und wir haben ja rein theoretisch, also es kommt drauf an, ne, für welche Sendung und wie das genau abläuft, aber wir haben ja auch eine redaktionelle Abnahme. Also es sitzt ja dann zum Beispiel für die Tagesschau oder Tagesthemen sitzen ja dann Leute in Hamburg, die das ja dann auch nochmal den Text gegenlesen, die uns ja auch nochmal Feedback geben. Bei Live-Schalten sind wir komplett auf uns alleine gestellt. Da kann es mal sein, dass wir das vielleicht einmal vorsprechen quasi unseren Kollegen und Kolleginnen und sagen, hey, hörst dir mal an, passt es so für dich, fehlt da was? Aber auch dafür ist meistens nicht die Zeit. Aber bei Texten, also die wir dann schreiben für Berichte, da machen wir das schon oft, dass wir nochmal jemanden drüber schauen lassen. Und irgendwann, wie gesagt, wird man ja auch routiniert und hat dann auch ein gutes Gefühl dafür, ob alles Wichtige drin ist und so weiter. Also ja, der Output ist ja wahnsinnig hoch. Wir haben ja teilweise am Tag 5 oder mehr Berichte alleine, ohne Live-Schalten. Und das über ein Jahr hinweg verteilt, da kommt schon ganz schön was zusammen.
Wie gehst du mit dem Druck um? Also ich finde ja tagesaktuell berichten schon stressig, aber wirklich so abzuliefern, man muss sich ja da auch auf sich selber verlassen können und sagen, ja, ich bin ja in der Lage, das zu machen. Und jeder geht mit Stress anders um, aber wie machst du es?
Also ich glaube, so die Klassiker, ne? Also dass wenn man Zeit hat, halt irgendwie sich bewegt, Sport macht. Also Sport war für mich echt so das Wichtigste, würde ich sagen. Versuchen, genug zu schlafen.
Versuchen.
genau, also das sind so die Klassiker und in den Momenten, Mai bleibt manchmal einfach nicht viel mehr. Also ich hatte schon Tage, also ich meine, das sind jetzt die extremen Tage, ne? Es gibt auch entspannte Tage. Ich will es jetzt nicht irgendwie, das soll jetzt keine Schieflage darstellen. Es gibt auch wirklich entspannte Tage im Studio Tel Aviv. Aber die Tage, wo es halt wirklich stressig ist, da gab es dann schon noch mal Tage, wo ich dann von 6 Uhr in der Früh quasi auf den Beinen war und eine Live-Schalte nach der anderen, ein Bericht nach dem anderen. Und dann ist man wirklich, also mein Gehirn ist dann wirklich so am Abend so richtig also da geht gar nichts mehr. Dann hat man so krasse Kopfschmerzen, so richtige Spannungskopfschmerzen. Und dann weißt du aber, du hast jetzt noch diese Tagesthemen. Und dann hast zwar noch 3 Stunden und hast eigentlich noch Zeit, aber gleichzeitig ist nicht genug Zeit, um nochmal heimzufahren oder sowas. Und da gibt es so eine Couch im Studio Tel Aviv. Und dann mache ich alle Lichter in dem Raum aus und dann lege ich mich da drauf und dann schlafe ich halt irgendwie so für zu. Schlafen tut man da ja nicht, aber mache einfach die Augen so für 10 Minuten zum Beispiel zu und versuche einfach zu atmen. Aber ja, pro jede Situation anders und der Stressumgang, auch das lernt man, finde ich. Also ich würde, wenn ich jetzt zurückdenke an November oder auch Oktober 2023, war ich überfordert. Heftig. So, das kann ich ganz, ganz klar so sagen. Mittlerweile, glaube ich, würde ich schon teilweise besser damit umgehen können, auch mit diesen enormen Stresssituationen. Aber der Druck, ja, der Druck ist natürlich auch nochmal vor Ort Israel-Palästina besonders heftig irgendwie, weil man wirklich das Gefühl hat, mit jedem Wort, das man falsch formuliert oder über das man vielleicht auch mal nicht nachgedacht hat, das könnte irgendwie, also gefühlt das Ende bedeuten. Das Ende ist es dann meistens nicht, aber zumindest ein heftiger Shitstorm oder keine Ahnung, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und dieser Druck, der, muss ich ehrlich sagen, klar, auch der wird besser. Man kann es besser einordnen. Es ist nicht mehr alles komplett dramatisch. Man weiß auch, also auch das habe ich über das Jahr hinweg gelernt, irgendwie, man kriegt auch Selbstbewusstsein. Also wo dann Leute mich früher kritisiert haben und ich sofort dachte, oh Gott, ja stimmt und hätte ich nicht und bin ich halt mittlerweile, weiß ich in den meisten Situationen, nö, das ist, verstehe ich die Kritik, aber nö, ich hätte das genauso wieder gemacht. Und das hilft natürlich, einfach, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein hat, dass man weiß, welche Worte verwende ich, wie sage ich was und ich stehe dann auch dahinter. So, ich kann dann da auch echt einfach dahinter stehen. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Aber der Druck ist schon heavy. Und ich glaube, dass der auch da in diesem Berichterstattungsgebiet nie weggehen wird. Und dass alle Korrespondenten, Korrespondentinnen und alle Menschen, die das auch ja aktuell immer noch weitermachen, diesen Druck echt spüren und irgendwie halt versuchen müssen, damit umzugehen.
Gibt es da auch Rückhalt vom Sender in irgendeiner Form? Also, weil ja, wenn du da angegriffen wirst, ich meine, das kannst du ja eigentlich gar nicht alles so, auch gerade auf Social Media etc., du musst ja, es geht ja auch weiter, ne? Dein Corrie-Leben geht ja auch weiter.
Ja, nö, also auf jeden Fall. Also ohne diesen Rückhalt wird es auch nicht funktionieren. Also da springen die ganzen Chefs dann schon immer wieder in die Bresche und verteidigen einen. Also ja, versuchen dann halt irgendwie Sachen aufzufangen. Und da laufen viele Gespräche auch wirklich im Hintergrund ab, die man halt einfach öffentlich überhaupt nicht mitbekommt. Und das ist wahnsinnig gut und wahnsinnig schön, dieses Gefühl. Also da habe ich echt auch nochmal eine neu gefundene Liebe zum Sender irgendwie so gehabt, weil man sich einfach wirklich dann, ja, weil man sich halt so ein bisschen beschützt fühlt, weil, ja, ohne das, wie gesagt, würde es, glaube ich, nicht gehen. Und Social Media, ja, ist nochmal so ein Thema für sich, ne? Also ich meine, das ist ja irgendwie eigentlich so ein bisschen privat, sage ich mal. Also es ist ja überhaupt nicht, hat ja mit dem Sender gar nichts zu tun. Ist ja, also mein Instagram-Account ist zum Beispiel komplett privat. Und was für ein Shitstorm ich da dann ernte, ja gut, das interessiert, hat eigentlich auch meinen Arbeitgeber dann natürlich nicht zu interessieren. Und ich würde da auch niemals von dem verlangen, dass er da irgendwie irgendwas macht oder so, weil ja, das ist ja irgendwie so mein privates Ding. Ja.
Ich finde es schon irre, weil ich glaube, jeder, der seiner Arbeit nachgeht, und es ist ja nur menschlich, dass irgendwo mal Fehler passieren, nur bei den allermeisten fällt es halt gar nicht auf oder ist zumindest nicht so öffentlich. Und wenn dann irgendwo mal ein Fehler passiert, in Anführungszeichen, und du bist halt live auf Sendung, dann nehmen sich viele Menschen raus, darüber zu urteilen und es sofort zu bewerten. Ja. Und wenn man dann eben weiß, jetzt aus diesem Gespräch mit dir, was da dahinter steckt, wie komplex es ist, wie schwer es ist, wie schwer es auch ist, all die Bilder, die man da hat, zu verarbeiten, dann glaube ich, muss man nochmal sagen, es steht einfach gar keinem zu. Also das ist schon eine riesengroße Leistung. Also wir haben jetzt hier nicht die ultimative Lobhudelei, aber ich glaube, wenn man einfach in diesem Beruf tätig ist und das so ein bisschen beurteilen kann, muss man sagen, wow, also ich möchte jetzt nicht mit dir tauschen, Hanna. Und deswegen, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ist es das, was du einfach immer machen willst? Also ich meine, der nahe Mittlere Osten hat es dir ja schon irgendwie auch angetan. Du hast ja auch entsprechend studiert. Aber sagst du, genau das ist es, was ich will? Oder sagst du, auch dürft schon irgendwann mal ruhiger sein und ich sehe mich auch mal irgendwie vorm Weißen Haus?
Oder Corrie in Deggendorf oder Weißenburg-Gunzenhausen, da ist es anders.
In Deggendorf war ich schon so zum Beispiel mal im Volontariat für einen Monat.
No offense, in Richtung Deggendorf.
Doch, es ist schon das, was ich machen will. Also ob ich das für immer machen will, weiß ich natürlich nicht. Auch wenn man irgendwie Familie dann hätte und Kinder oder so zum Beispiel, glaube ich, kann sich da auch noch mal ein bisschen was verschieben vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall das, was ich will. Und ich brenne da total, total dafür. Für mich ist eher so ein bisschen die Frage, die Mischung aus Aktualität und eben längeren Sachen. Das ist eher, wo ich so noch versuche, meinen Platz zu finden, weil ich eben das schon wahnsinnig toll auch finde, so längere Berichte zu machen und eben nicht nur Aktualität. Eben nicht immer alles auf diese Minute runterbrechen zu müssen oder die 30 Sekunden. Aber ich habe ja eben den Wahnsinnsluxus, dass ich ja dann auch eben immer meine Homebase habe, wo ich mich dann wieder ausruhen kann. Und dadurch fühlt sich das irgendwie nach einer guten Mischung für mich an, trotzdem. Und Weißes Haus wäre auf jeden Fall nichts für mich. Vatikan, glaube ich, wäre auch ganz schrecklich, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Also da habe ich großen Respekt vor den Kollegen und Kolleginnen, die das machen, weil ich mir denke, oh je, diese ganzen Analysestücke und so, ui. Nee, das traue ich mir, glaube ich, nicht zu. Da bin ich lieber irgendwie an einem Ort, wo was passiert und ich dann einfach das quasi so ein bisschen nacherzählen kann. Das fällt mir zumindest einfacher. Ja.
Hobbala. Hanna, weißt du, was Hobbala bedeutet?
Ich kann es mir denken.
Du weißt, was jetzt kommt. Also ja. Wir sind der Gläserne Podcast. Ich habe Hanna kennengelernt. Ich bin auch beim BR. Ich bin da auch als Sprechtrainer. Und zwar, ich hatte Hanna im Training, nachdem dir wirklich was Doofes passiert ist, in der Tagesschau, ich glaube, direkt am 1. Januar 2024, direkt vor dem Tatort.
Ja.
Da gibt's, also ich sag mal, es schauen viele Leute zu.
Ja, ein paar Millionen sind es schon, ja.
Und was ist da passiert? Also ich meine, jetzt so mit Abstand von einem Jahr kannst du auch drüber lachen. Ich glaube, direkt danach konntest du nicht drüber lachen. Was war los?
Ja, also ich hatte ein Blackout. Genau, also war die Tagesschau 20 Uhr, so die wichtigste Sendung überhaupt. Und es gab einfach so einen Breaking News Fall zur Justizreform in Israel. Das war einfach monatelang überhaupt kein Thema mehr, weil halt weil ausschließlich über den Krieg eben berichtet wurde in Israel und in Gaza. Und mich hat das auch so ein bisschen unvorbereitet getroffen. Ich hatte zwar im Sommer davor tatsächlich über die Justizreform auch berichtet gehabt. Also ich war gar nicht komplett unwissend oder so. Ich war schon im Thema drin. Aber halt irgendwie so ein bisschen unvorbereitet. Das war einer dieser Tage, an denen man aufsteht und am liebsten sofort wieder ins Bett zurückkrabbeln würde. Das gibt's ja so Tage. Und es war, wie gesagt, der 1.1. Und ich habe so den ganzen Tag über schon so gemerkt, boah, ich bin einfach froh, wenn dieser Tag endet. Ich fühle mich einfach heute nicht so gut. Hatte gar keinen spezifischen Grund. Und und dann kam doch noch irgendwie, ich war dann, glaube ich, am Abend, ich bin dann heimgefahren, weil es war nichts los. War dann schon auf der Yogamatte gesessen daheim. Und dann kam irgendwie um, weiß ich gar nicht mehr, 7 Uhr unserer Zeit oder so, kam dann irgendwie der Anruf von der Tagesschau, Hanna, wir wollen dich doch live in einer Stunde. Und ich so, wow, okay, keine Ahnung, um was geht's eigentlich überhaupt so ungefähr? Und habe dann quasi, während ich auf dem E-Roller war, mit zwei Handys gefühlt telefoniert, dass ich irgendwie versucht habe, noch den Kameramann überhaupt zu organisieren, weil das Studio war komplett zu. Es war niemand da. Das heißt, wir mussten den Kameramann ins Studio holen. Wir mussten eine Producerin Studio holen. Ich musste noch ins Studio fahren. Ich musste mich nebenher nochmal einlesen, weil es doch ein sehr komplexes Thema einfach auch ist. Und wie gesagt, man will ja einfach auch in dieser Minute oder was man da hat, dann auch wirklich das Richtige sagen. Und der Stress war hoch. Und ich meine, der krönende Abschluss war dann, dass ich im Studio ankam und die Studiotür zu war und der Schlüssel nicht da war und ich dann wirklich durch ins Hochhaus gerannt bin. Das war, glaube ich, 10 Minuten vor Sendung. Und ich wirklich durchs Hochhaus gerannt bin und geschrien habe nach irgendjemand, der mir die Tür vom Studio öffnen kann. Und dann 5 Minuten vorher war ich dann, glaube ich, im Studio und habe mich dann auf die Live-Position gestellt. Der Kameramann hat gerade noch so die Kamera hingestellt bekommen und dann stand ich da und dann ging's los. Und dann hatte ich mir zwar Stichpunkte vorher gemacht, aber habe dann irgendwie mit Punkt 2 statt 1 angefangen und habe mich dann auch, als ich mich dann eben plötzlich irgendwie dieser Blackout kam, nicht mehr auf meinem Zettel zurechtgefunden. Und dann war Ende Gelände. Dann ging gar nichts mehr. Und dann hat Gott sei Dank Jens Rieber sehr charmant abmoderiert und mich aus dieser schrecklichen Situation entlassen. Aber es waren die längsten Sekunden meines Lebens, glaube ich, auf jeden Fall, als ich da komplett blank in die Kamera geblickt habe. Ja.
Alles nicht so gute Voraussetzungen, ne? Also, wenn man das jetzt so hört.
Nee.
Also,
passieren sollte es trotzdem nicht. Also, ja genau.
Aber auch so ein bisschen, also man ist natürlich bei solchen Sachen immer die Frage, wer ist schuld und so bla bla blü. Aber natürlich ist es auch heftig, dich so kurzfristig dann auch für sowas anzufragen, wo die doch so ein bisschen wissen, naja gut, also da ist jetzt gerade keiner mehr wahrscheinlich. Und das dann alles innerhalb von einer Stunde wieder in die Gänge zu kriegen und so, wenn niemand vor Ort ist allein schon das ist ja ein Problem.
Ja, aber das ist, also das muss ich wirklich voll und ganz auf meine Kappe nehmen, weil wenn man Korrespondentin ist, ich hätte ja auch im Büro warten können. Also ich hätte ja auch sagen können, naja, ich traue dem jetzt dem Ganzen nicht so ganz, vielleicht ist da doch noch eine Entwicklung, die ist dann live nötig macht. Aber ich habe dann einfach, ich habe das einfach falsch eingeschätzt. Ich dachte, also da wird sich ja heute nichts mehr tun und Tagesschau hatte schon gesagt, ja wahrscheinlich nein und keine Ahnung, und dann bin ich halt nach Hause gefahren, ne? Und das hätte ich halt nicht machen sollen. Ich hätte halt da bleiben sollen Oder ja, oder auch wenn es passiert, und es passiert halt einfach, ne? Also ich meine, so ein Krisen- und Kriegsgebiet, da passiert einfach was von einer Sekunde auf die andere, und dann musst du einfach wahnsinnig schnell sein und musst dann auch auf Zack sein. Und das war ich an dem Abend aber auf jeden Fall nicht. Das passiert. Und also ich bin da jetzt, ich selbst geißel mich dafür auch nicht, aber ich gebe auch die Verantwortung dafür nicht ab. Also ich bin dafür verantwortlich gewesen, bis zum gewissen Grad. Klar, ist dann auch einfach Glück gelaufen, so ist es halt. Aber mein Anspruch wäre schon an mich, dass ich dann in so einer Situation rein theoretisch das trotzdem dann wuppe. Vielleicht nicht, dass das vielleicht nicht die beste Live-Schalte meines Lebens wird, ist dann auch okay. Aber zumindest, dass dieser Blackout mir nicht dann nochmal passieren würde, wäre jetzt so mein Anspruch für die Zukunft zum Beispiel.
Was ist denn dann nach der Tagesschau passiert? Also irgendwann ist die Tagesschau ja mal vorbei und die Redaktion bespricht sich nochmal. Und ich kann mir vorstellen, dass man sagt, hat, Mensch, Hanna, was war denn los?
Ah ja, es war ganz übel. Ach, ich weiß nicht. Also es war auch alles wie so ein Unfall, ne? Also ich bin dann, Jens Riewer hat mich ja dann abmoderiert und ich bin dann erstmal wirklich da zusammengesunken, ne? Weil ich meine, kann man sich ja alles vorstellen, wie das dann abläuft. Man denkt, die Welt geht unter und oh Gott, und peinlich. Und klar, wir haben dann telefoniert miteinander, die waren alle wahnsinnig verständnisvoll und super lieb und haben mir alle ihre Geschichten dann sofort am Telefon erzählt von, ja, mir ist das auch schon mal passiert und passiert dem Besten, und also haben wirklich versucht, mich dann aufzubauen und waren wirklich sehr, sehr verständnisvoll. An dem Abend ging es allerdings direkt weiter, weil ich habe ja dann noch Tagesthemen gemacht. Ich habe noch einen Tagesthemenbeitrag noch geschnitten, direkt im Anschluss, und habe noch eine Tagesthemen-Live-Schalte dann gehabt. Das heißt, der Abend war ein Kampf.
Du konntest einfach direkt weitermachen.
Und das war aber tatsächlich auch gut. Also ich glaube, dass das war das Beste an dem Abend, was passieren konnte, ehrlich gesagt.
Gleich wieder aufs Pferd setzen, ne? Das ist geht gleich weiter.
Genau, aber wir sind ja hier sehr offen und ehrlich. Ich habe schon meine Kollegin dann angerufen, die zu dem Zeitpunkt auch vertreten hat, und habe gesagt, Warnert, ja, kannst du bitte reinkommen? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Die war großartigste Kollegin, die man sich nur wünschen kann. Die hat gesagt, Hanna, ich bin da, ich bereite mich vor, ich werde diese Live-Schalte machen können, aber du machst die. Ich bin nur dein Backup, ich weiß, dass du das kannst. Und das war natürlich das Beste, was irgendwie jemand machen kann in dieser Situation. Dass ich wusste, ich habe diese Fallback-Option, und wenn es wirklich nicht geht, dann frage ich Nadja, dass sie das einfach macht für mich. Und sie hat ja nichts davon, ne? Für sie war, also sie war einfach nur da für mich. Und das werde ich ihr mein Leben lang anrechnen. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen in dem Moment. Und dann habe ich mich durch diesen Abend irgendwie durchgewurstelt. Und ich glaube, dass ich dann erst am nächsten Tag auch richtig gecheckt habe, was passiert ist. Also als dann vor allem auf Social Media und überall sonst so die Nachrichten eingetrudelt sind und die Bild-Zeitung berichtet hat und so. Also dann wird einem das Ausmaß langsam so ein bisschen bewusst. Also aus jeglicher Richtung, also von der Redaktion in Hamburg, vom Bayerischen Rundfunk, generell von den Kollegen und Kolleginnen, kam wirklich nur Liebe. Da wurde dann auch gar nicht so viel gesprochen, so was ist jetzt da passiert oder so. Also es wurde jetzt gar nicht so großartig aufgearbeitet oder so, sondern alle haben gesagt, ja, Hanna, wir wissen, dass du es kannst. Du hast es mehrfachst bewiesen. Ist passiert. So, jetzt weitermachen. Und das war natürlich einfach sehr angenehm und sehr gut, weil ich hätte auch damit gerechnet, dass das Ende gewesen sein hätte können. Ja.
Ich habe das damals live gesehen, die Tagesschau, und habe mir gedacht, oh Gott, die Arme, und war dann aber sehr glücklich, dass Jens Riewer das dann erkannt hat und auch so charmant abmoderiert hat, weil ist auch natürlich klar, Jens Riewer unheimlich erfahren, weiß ich nicht, ob es jetzt jede so gemacht hätte, aber da habe ich mir gedacht, Gott sei Dank, also das ist einfach so, da fühlt man so mit, aber es passiert halt so.
Ja. Und wir haben auch kurz telefoniert danach nochmal, Jens Riewer und ich. Der war auch super lieb. Der hat mir dann gleich irgendwie so ein paar Links zu Teleprompter-Apps und so geschickt. Was ich sehr süß fand. Was wir ja aber nicht machen im Studio, wir telepromptern ja gar nicht. Aber fand ich sehr, sehr süß, und ich werde ihm werde ich für immer dankbar sein für diesen Abend.
Das ist auch ein gewisser Humor, der da durchscheint. Ja, Es ist ja vor allem, finde ich, auch interessant, so wie du es halt auch erzählt hast jetzt mal, dass man das mal auch so hört, wie banal das manchmal dann ist. Man hat halt einfach auch einen scheiß Tag und dann kommt alles Mögliche zusammen. Gleichzeitig interpretieren dann aber die Leute, die davon überhaupt keine Ahnung haben, dann Mords was rein, wo man denkt so, naja gut, also nee, sie ist jetzt nicht irgendwie fremdgesteuert von einer bösen Macht, sondern sie hat einfach einen scheiß Tag. Also
es gab auch den Hashtag Free Hannah Resch oder so zwischen. Wow. Okay.
Sie wird irgendwie, ja genau, also wow.
Ja, Wahnsinn, ne? So entstehen Verschwörungstheorien.
Große Vorbilder.
Wir kommen so langsam zum Ende, aber eine Frage habe ich noch, Hanna, weil du ja schon, also du hast ja jetzt schon viel erzählt und auch deine Leidenschaft für diesen Beruf, für dieses Berichtsgebiet. Gibt es denn da irgendwie journalistische Vorbilder? Und wenn ja, welche und warum? Weil, dass man sich so da so hin bewegt, das ist ja, kommt ja auch nicht von ungefähr, oder?
Oh, das ist eine gute Frage. Also Weiß hat so mich so auch so ein bisschen mitpolitisiert. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung kennt. Also es ist ja so ein US-amerikanisches Medienmagazin. Ursprünglich hatten die so über Hip-Hop und Rap und so, glaube ich, eher berichtet und haben sich dann aber auch auf YouTube, also mit Videoformaten und dann eben auch mit Weiß News, also mit Nachrichten von vor Ort eben irgendwie so hervorgetan, und die waren so die ersten, die mit Reporter im On dann eben auch vor Ort berichtet haben. Und da war ich 18 oder keine Ahnung, wie alt ich da war, da oder 17, 16, da habe ich die das erste Mal gesehen und ich fand es so cool, weil das war das erste Mal, dass ich Nachrichten auch wirklich spannend fand und verstanden habe auch, weil die das einfach ganz anders erklärt haben, und die waren vor allem eben auch viel in Israel-Palästina unterwegs, und das fand ich, also das hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Und ich war ja dann auch mit 18 oder 19, war ich ja in Palästina, habe da studiert an der Beit University, und dann das Jahr drauf in Israel an der Hebrew University, und da habe ich halt auch Journalisten kennengelernt und ich fand die alle so cool. Die waren für mich alle auf so einem Podest gestanden, wo ich dachte, wow, das ist Wahnsinn, was die machen, und ich finde das so toll. Und ich weiß noch, dass ich damals auch auf einer Demo war, wo tatsächlich auch ein unbeteiligter Junge, der einfach da stand, auch erschossen wurde. Und darüber wurde dann nicht am nächsten Tag in den deutschen Medien berichtet. Und wo ich mir dachte, oh, da müsste doch jemand drüber berichten. Und warum wird das nicht gemacht? Wo ich das erste Mal auch so diesen journalistischen Drang, glaube ich, verspürt habe, zu sagen, eigentlich, das müsste man doch jetzt machen. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich das sein könnte. Und das hat ziemlich lang gedauert. Also ich bin mich dann erstmal ziemlich weit wegentwickelt vom Journalismus. Also dann sehr viel so in Richtung Auswärtiges Amt, dachte ich, dass das vielleicht mal was sein könnte, oder wissenschaftliche Mitarbeit irgendwo bei Stiftungen und so. Und ich bin dann erst sehr, sehr, sehr spät, ehrlich gesagt, auf diesen Journalismus gekommen. Also ich fand Journalisten und Journalistinnen schon immer sehr cool und sehr, sehr toll. Also Clarissa Ward finde ich zum Beispiel auch bis heute total cool von CNN, die Sonderkorrespondentin, oder Mary Colvin, deren Buch habe ich sehr früh sehr gefressen. Also die war ja auch, die ist ja in Syrien dann getötet worden, und auch wenn ich jetzt nie werden wollte wie sie, weil die war auch sehr getrieben und ist Risiken eingegangen, die ich zum Beispiel nicht eingehen würde.
Zum Beispiel?
Die ist halt, die ist nach Homs, glaube ich. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Ich glaube, die ist nach Homs damals rein, nach Syrien, hat sich da reinschmuggeln lassen, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich klar war, dass wenn was schief geht, es hätte keinen Ausweg gegeben. Und es gab es ja dann auch nicht. Also die wurden dann bombardiert. Und sie war ja nicht die Einzige, die gestorben ist. An dem Tag ist noch ein französischer Journalist getötet worden und zwei weitere schwer verletzt worden. Und ich würde sagen, dass das Risiko war wahnsinnig hoch, und das wussten die, das wusste sie auch vorher. Und da weiß ich, das würde ich, glaube ich, einfach nicht machen, weil ja, klar, das ist ein Wahnsinnsmehrwert, den sie geschaffen hat. Und die Reportagen, die sind ja bis heute, werden die ja auch immer noch zitiert, die sie da aus Homs eben auch rausgebracht hat. Und ich habe den allergrößten Respekt davor, weil wenn Journalisten nicht an diesen Orten sind, wo eben sich niemand hintraut, dann erfährt die Welt ja auch nichts davon. Ich zumindest für mich setze aber da ein bisschen mehr Grenzen, weil ich halt auch nicht möchte, dass keine Ahnung, ich habe auch eine gefühlte Verantwortung meiner Familie und meinen Freunden gegenüber. Aber das muss ja jeder für sich wissen, wo er da die Grenze setzt. Aber an sich war sie schon ein Wahnsinnsvorbild für mich, weil sie genau das gemacht hat, an Orte hingegangen ist, wo es weh tut, an Orte zu Orten hingegangen ist, wo sich eben niemand anders hintraut und so. Doch, das fand ich schon sehr faszinierend und wahnsinnig besonders. Und irgendwo in die Richtung wollte ich zumindest dann schon auch immer, glaube ich, im Herzen. Und als ich dann halt irgendwann gemerkt habe, hey, ich könnte ja auch Journalismus machen, das war wie gesagt sehr spät, als ich mir das dann angefangen habe zuzutrauen, dann genau war auch klar, dass das die Richtung ist, in die ich mich entwickeln möchte.
Und wo geht's jetzt dann demnächst hin, Hanna? Was ist also, was steht auf der Agenda oder ist es noch frei?
Wahrscheinlich wieder nach Syrien, nach Aleppo. Das ist zumindest der Plan im Februar. Da warte ich noch drauf, ob wir einen Abnehmer finden für einen Film. Ansonsten gibt es noch eine Reportage aus Gaza, die ich unbedingt machen will, wo ich sehr hoffe, dass es funktioniert. Das wäre mal ein bisschen eine hoffnungsvolle Geschichte, weil aus einem meiner Tagesschau-Berichten sich eine Frau angefangen hat, um die Evakuierung eines Kindes zu kümmern. Und das könnte jetzt tatsächlich klappen. Das wäre wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und wahnsinnig schön. Das hoffe ich, dass ich das begleiten kann. Das sind so die Geschichten, die sich aktuell entwickeln. Mal schauen, ob es was wird.
Ja, und wer Hanna folgen will, also Instagram ist ein privater Kanal, ich weiß, aber da kriegt man mit, was sie macht. Und vor allem, was ich cool finde, Hanna, dass du manchmal auch Sachen postest, eben von den internationalen Kolleginnen und Kollegen, also von BBC, CNN oder so, die eben manchmal andere Blickwinkel auch haben oder andere Geschichten auch. Also wer sich für diese Region interessiert, da ist natürlich Hanna eine der Multiplikatorinnen, würde ich sagen.
Danke.
Großen Respekt für deine Arbeit, Hanna. Wirklich ist, also mir fällt da gar nicht viel dazu ein. Also ich kann mich in deinen Alltag nur irgendwie reindenken. Eine wirkliche Vorstellung, was du da machst, hast du uns heute gegeben. Und dennoch, glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen, was ihr da vor Ort leistet und wie wertvoll diese Arbeit ist, gerade in der heutigen Zeit, wo es so viele Menschen gibt, die unsere Medien als Fake News und als Lügenpresse und sonst was bezeichnen, muss man einfach sagen, es ist so wertvoll, was ihr macht, dass ihr da berichtet und dass du heute jetzt diesen Einblick hinter deine Kulissen gegeben hast, deine Zeit uns geschenkt hast, vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass diese Folge sehr erfolgreich sein wird und viele Hörerinnen und Hörer davon wirklich profitieren. Also deswegen großen Dank, liebe Hanna.
Danke euch.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme, Maren Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt 2025.
Clemens, wir haben ja jetzt schon einige Folgen von Das versendet sich hier aufgezeichnet und hatten immer großartige Gäste am Start, Frauen und Männer, die viel zu erzählen haben. Aber für mich war es jetzt heute schon ein sehr beeindruckendes Gespräch, ganz einfach, weil die Hanna über eine Lebenswelt berichtet, von der ich kann ja jetzt nur von mir reden, einfach gar keine Ahnung habe, was da passiert, wie es da vor Ort zugeht und wie da journalistisches Handwerk funktioniert. Also ich bin echt schwer beeindruckt, muss ich sagen.
Ja, also ich staune auch immer wieder, wie diese Leute das machen. Und es ist eben auch nochmal was anderes. Es kommt halt auch sehr darauf an, wo du unterwegs bist, ne? Also ich kann es mir auch sehr schwierig vorstellen, natürlich auch in der Ukraine, in Russland, ne? Wo du auch immer so quasi bedroht bist, irgendwie vielleicht festgenommen zu werden oder in irgendwelche anderen blöden Situationen zu kommen. Also das ist schon, was die Leute da auf sich nehmen. Und du stehst dann zwar in der 20 Uhr Tagesschau vor vielen Millionen, aber das, was dann dahinter ist, die Vorarbeit, was du dafür machen musst, das ist schon beeindruckend und braucht auch sehr viel Engagement von den Leuten. Also das ist einfach so. Das haben die natürlich auch, das hat man, glaube ich, bei Hanna auch gemerkt. Da brennt wirklich ihr Herz dafür. Aber es ist schon auch in gewisser Weise manchmal auch ein Opfer, was du da bringst. Also weil das muss man nicht machen als Journalist. Das ist nicht normal. Also definitiv nicht.
Nee, und das können auch wirklich, glaube ich, nur ganz, ganz wenige machen. Und die Hanna bringt ja sehr, sehr viel mit, um diesen Job sehr gut zu machen. Sie spricht Arabisch, fließend Englisch und auch noch weitere Sprachen. Also anders geht's ja nicht. Aber dieser innere Antrieb, diese Neugier und wirklich auch der Mut, du musst ja auch mutig sein, ja, um sowas zu machen. Ja. Und du darfst nicht auf die Uhr gucken. Also das haben wir ja heute auch gehört, sondern da sind einfach ganz, ganz lange Tage mit dabei. Und das ist natürlich bei vielen anderen journalistischen Aufgaben genauso der Fall. Aber da nochmal im ganz Besonderen und dann die Bedingungen, die du hast. Also bist jetzt irgendwo im Hotel oder eben, wie sie gesagt hat, in der Wohnung, wo es dann keine Heizung gibt und so. Also das ist schon irre, das muss man wollen und mögen. Und ich glaube, also der finanzielle Anreiz ist es jetzt nicht, dass man so einen Job macht. Das muss man auch mal sagen.
Ja, also klar verdienen die Leute was und die verdienen, glaube ich, auch ganz gut. Aber auf der anderen Seite steht wirklich ein großes Engagement, persönlich in verschiedensten Ebenen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute immer wieder ausblenden. Die sehen das Ergebnis, die sehen dann, wenn Hanna in der Tagesschau steht. Aber was Hanna so die letzten Wochen gemacht hat, wo sie überall war, was sie alles erlebt hat, was sie alles verarbeiten muss, das sieht kein Mensch. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende letztendlich, was man sich klar machen muss. Und da staune ich schon immer, wie schnell Leute dann zu so einem Urteil kommen über Menschen, die das gar nicht bedenken, was das eigentlich bedeutet. Also ich meine, Journalisten sind heutzutage eh im Kreuzfeuer, aber also da in dieser Extremsituation, das ist einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Und ja, da lässt sich's natürlich schön von zu Hause vom vollgepupsten Sofa aus kommentieren. Ja, aber das ist halt, ne, das ist, so ist es halt nicht. So läuft's auch nicht.
Nee, und vor allem, ich meine, also, dass wir beide große Freunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind, ist ja kein Geheimnis.
Ja, gut.
Und es gibt, ja gut, Clemens, was willst du auch anders sagen jetzt an dieser Stelle? Ja. Aber es gibt ja auch viele, die sagen, oh, GEZ-Gebühr und diese Zwangsabgabe und so. Kann man drüber diskutieren, kann man drüber streiten? Und es gibt auch viele Sachen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, wo ich sage, also Leute, jetzt mal bei aller Liebe, aber dafür Geld auszugeben, finde ich schwierig. Aber jetzt zum Beispiel solche Leute wie die Hanna, die einfach so einen wichtigen Job machen und wie viele andere Korrespondentinnen und Korrespondenten auf der Welt, wir brauchen das einfach, um uns wirklich unsere Meinung bilden zu können. Wir brauchen diese ausgewogene Berichterstattung und da ist nichts gefaked, sondern das ist einfach Journalismus pur und da zahle ich persönlich sehr, sehr gerne die GEZ, damit die weiterhin so arbeiten können.
Ich glaube, ich muss sie bezahlen als Mitarbeiter der ARD. Also ich kann ja gar nichts. Also wenn ich jetzt da irgendwie Stress mache. Aber man muss an der Stelle auch immer noch mal sagen, es gibt natürlich auch tolle private Medienanstalten, auch in Deutschland, die auch vor Ort sind. Also ich denke jetzt an NTV, ich denke an RTL, was ja teilweise eine Gruppe, glaube ich, ist. Also die, und das ist ja auch wichtig für die Vielfalt, dass die auch Leute hinschicken, was ganz viele Leute nicht wissen. RTL hat auch schon seit vielen, vielen Jahren eine eigene Journalistenschule. Die bilden auch gute Leute aus, die sind auch am Start. Und solange das noch in unserem Land so ist, können wir dankbar dafür sein. Ich bin froh, dass wir in Deutschland leben und nicht in einem anderen Land, wo das gar nicht mehr möglich ist. Wo entweder es nur noch staatlich kontrolliertes Fernsehen und Medien gibt oder eben, wo es nur noch privates Fernsehen gibt. Das ist, glaube ich, nicht die schlauste Entwicklung so langfristig.
Nee. Und dass wir in einem Land leben, wo es solche feinen Podcasts wie das versendet sich.
Absolut.
So gibt,
wir sind ja auch.
Wo wir machen können, was wir wollen.
Ja, genau. Also das Gute ist ja, Zensur habe ich bei uns noch keine gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Nee. Also hier wird gar nichts geschnitten.
Nur unsere Verkacker, Versprecher irgendwie. Aber nein, manchmal. Aber wir lassen auch viel drin. Nee, aber wir sind auch wenig fremdgesteuert, muss ich sagen. Außer vielleicht durch Essen ab und zu. Aber das ist eine andere, das steht auf einem anderen Blatt. Ja, gut.
Ja.
Also,
ja, du, bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen reden,
gehen wir raus.
Würde ich sagen, das war ein schöner Start in 2025.
Genau. Und wir haben viele Ideen noch für Gäste. Müssen wir einfach mal gucken, wen wir so abgreifen können. Wir sind dran.
Ja. Und wir sind ja auch unseren Hörerinnen und Hörern immer noch Ingo schuldig.
Oh ja. Oh.
Das weißt du, Clemens, da. Ja.
Ja, ja.
Ingo Zamperoni, wenn du das hörst, wir bleiben dran.
Du bist auf der Liste ganz oben.
In diesem Sinne.
Macht's gut.
Ciao.